Ich habe mich natürlich auch gefragt, was sich einer solchen Versammlung wie hier zu erzählen habe. Denn ich bin davon überzeugt, dass alle, die wir hier sitzen, geistgeleitet hierher gekommen sind. Eigentlich könnte ich damit den Vortrag schon beenden. Aber ich habe noch ein paar Vorbemerkungen. Keiner kann natürlich mehr geben, als er hat. Und ich kann auch nur weitergeben, was ich bisher verstanden, empfangen, praktiziert habe, mit Erfolg und auch mit Misserfolg. So bin ich für die weitere Entwicklung auf den Dialog mit euch gespannt und angewiesen. Bei der Vorstellungsrunde hat jemand gesagt, prüft alles. Und ich danke auch ein wenig für bereits vorangegangenen Dialog, vor allen Dingen mit einer Frau. Wenn man die Initialen von deren Namen zusammensetzt, kommt ein Aha-Effekt dabei heraus. Prüfen, wie gesagt, das tauchte schon auf. Und dieser Vers steht im Zusammenhang mit unserem Thema. 1. Thessalonicher 5, 19 bis 21. Den Geist löscht nicht aus oder dämpft nicht. Prophetische Rede verachtet nicht. Prüft aber alles und das Gute behaltet. Bei der Übersetzung löscht nicht aus, da habe ich erst ein bisschen geschützt. Denn wenn Gott Geist ist und den Geist gibt, den kann man jedenfalls nicht vernichten. Und in dem Sinne nicht auslöschen. Aber das griechische Wort, was da steht, heißt eben löschen, auslöschen, dämpfen, unterdrücken, beschwichtigen. Und wenn man dann den Kontext zu Rate zieht, kann man auch auslöschen nehmen in einem richtigen Sinne, nämlich dass es nicht wirksam wird. Aber vernichten können wir den nicht. Acht Punkte habe ich mal aufgeschrieben. Nicht erschrecken, dass so viele Folien dahinter. Manchmal machen wir so ein bisschen husch-husch. Und wenn wir es dann hinterher nochmal etwas genauer wissen wollen, können wir ja nochmal zurückblättern. Aber jedenfalls habe ich mir vorgenommen, dass wir bis Mitternacht sagen wir mal bis in einer Stunde doch da durch sind. Ja. Acht Punkte. Die erste, die Voraussetzung, alle Gläubigen haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Ich glaube nicht, dass hier jemand ist, der den Heiligen Geist nicht hat. Vielleicht überrascht es den einen oder anderen, aber das könnte dann ein Punkt sein. Der zweite, der Heilige Geist, ich benutze den Artikel öfter, ich meine damit aber nicht im Sinne der Redner von heute Morgen, dass der Heilige Geist eine Person ist, sondern er ist eine Gabe Gottes, wenn man so will, eine Sache, vielleicht auch nicht der ganz richtige Ausdruck, aber etwas ganz Tolles, auf jeden Fall. Aber er ist an und für sich unsichtbar. So wie Gott der Geist ist, unsichtbar ist. Trotzdem kann man ihn wahrnehmen. Deswegen ist er in der Bibel ja auch immer mit dem Wort Wind assoziiert. den Wind an sich sieht man nicht, aber man sieht, was der Wind bewegt. Das Interessante ist dann, wie ich finde, Punkt 3, wie wir den unsichtbaren Geist sichtbar machen. Ja, dann kommt noch so ein Punkt, der Weg ist schmal. Und das wissen wir alle, man kann eben rechts und links vom Pferd fallen. Dann kommt noch wieder so ein Punkt, aktiv empfangen. Ja, ich habe ja gesagt, wir haben alle Heiligen Geist. Die zweite Frage ist, was machen wir damit? Voll Heiligen Geistes werden, gibt es auch so ein paar Hinweise im Neuen Testament. Dann die etwas, manche unheimliche Frage, die Lästerung gegen den Heiligen Geist, die nicht vergehen werden kann. Ganz kurz dazu, aber später. Und dann vielleicht für den einen oder anderen, was die Nutzbarkeit oder sichtbar machen des Heiligen Geistes angeht, wie kann man damit anfangen, wenn das noch ein Thema ist. Also vielleicht nur auf die Schnelle den Punkt, alle Gläubigen haben die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Eine Schlüsselstelle für mich dafür ist Epheser 1,13. In ihm, also in Christus, seid auch ihr, die ihr das Wort der Wahrheit gehört habt, nämlich das Evangelium von eurer Rettung. In ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist, der verheißen ist. Darauf stütze ich den Punkt, dass wir alle, die wir gläubig geworden sind, Heiligen Geist haben. Und ja, ich sag's mal, persönliche Überzeugung, ich glaube nicht, dass Gott sein Siegel bricht. Wir haben diese Stelle, Römer 8,16, glaube ich, schon mal heute oder gestern gehört. Der Geist, der Heilige Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Vielen Dank, Dieter, für deine tolle Aufschlüsselung mit den über 700 Stellen? 756, die auch die Bedeutung des Themas unterstreichen und deine unwahrscheinliche Arbeit. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist. Ich habe dann gefragt, was ist denn unser Geist? Menge Gütling, den Urgrund des gesamten geistigen Lebens. Nun gut, also irgendwie ist er schon in uns. Und der Heilige Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wie macht er das? Ich glaube, da haben wir hier im Raum unterschiedliche Erfahrungen, wie wir dessen vergewissert werden, dass wir Gottes Kinder sind. Aber die Vergewisserung, dass wir es sind, ist doch sehr wichtig. Nenne man es Heils- oder Rettungsgewissheit, das finde ich nicht so entscheidend. Aber wie anders wollen wir in die Ruhe Gottes kommen, wenn wir das nicht wissen? Und ein persönliches Bekenntnis von mir: Möglichkeit, dass der Geist unserem Geist dieses Zeugnis gibt, finde ich, ist das Reden in Zungen oder andere sagen das Sprachengebet. Darauf kommen wir nochmal in einem oder anderen Punkt zurück. Jetzt nochmal ein paar Stellen dazu, dass Jeder Gläubige Heiligen Geist hat. Jeder Gläubige ist nach Römer 10, 9 und 10 ein Geretteter. Bedingung ist, dass er Jesus als Herrn erkennt, anerkennt. Und Galater 2, 2 sagt, das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist empfangen? Das setzt er voraus in seinem Schreiben an die Galater, dass die Heiligen Geist empfangen haben. Aber er fragt sie, wodurch habt ihr das gekriegt? Durch das Gesetzeswerke oder durch die Predigt vom Glauben? Natürlich lautet die richtige Antwort durch die Predigt vom Glauben. Steht an dieser Stelle nicht, aber können wir leicht erschließen. 1. Johannes 5, 1. Wer glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Messias der Juden und der ganzen Welt, nach Psalm 2, der ist aus Gott geboren. Römer 8, 14. Denn welche der Geist Gottes treibt, bei diesem Wort bin ich immer so ein bisschen vorsichtig, weil das so aussieht, als ob der uns irgendwie bewegt, ohne dass wir mit so richtig mit im Spiel sind. Deswegen sind mir andere Übersetzungen sympathischer. Zum Beispiel die Interlinear übersetzt, die sich vom Geist Gottes leiten lassen. Die sind Gottes Kinder. In dem Zusammenhang Menschen, die rufen, aber lieber Vater. Die erkannt haben, wissen, fühlen, wie auch immer, dass Gott ihr Vater ist. Was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, sagt Jesus zu Nikodemus, dass ich gesagt habe, ihr müsst von Neuem, anotent, kann man auch übersetzen, von oben geboren werden, aus unvergänglichem Samen. Die Stelle hatten wir eben gerade, ich weiß nicht, im Lied oder Stefan hat es genannt. Johannes 3, 16, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Diese sind alles Facetten, wichtige Facetten der einen Tatsache, dass wir als Kinder Gottes Gottes Geist haben. Gott ist Geist und seine Kinder haben Gottes Geist. Sie sind nach 1. Petrus oder 2. kommt gleich vielleicht noch, Teilhaber der göttlichen Natur. Also ab und zu lasse ich mir diesen Satz auf der Zunge zergehen. Teilhaber der göttlichen Natur. Apostelgeschichte 1,4 ist natürlich das Ereignis, das wir in 9 Tagen oder wie viel es noch sind, feiern. Pfingsten. 1,4 noch nicht. 1,4 ist die Verheißung darauf von Jesus. Als er mit ihnen beim Mahl war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheißung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, ihr aber sollt mit dem Heiligen Geist getauft werden, nicht lange nach diesen Tagen. Oder Lukas 24, 49 hat auch die Verheißung des Vaters und formuliert sie dann anders, dass ihr angetan werdet mit Kraft aus der Höhe. Kraft aus der Höhe im Griechischen Dynamis. Dynamit. Wir haben von Gott Dynamit bekommen. Also der verehrte Mahatma Gandhi, der, glaube ich, die Bibel ziemlich studiert hat, was immer er dann damit gemacht hat, aber er hat irgendwas vom Glauben begriffen. Sonst hätte er eine Kolonialmacht wie Großbritannien nicht in die Knie zwingen können. Hat gesagt, das wird ihm zugeschrieben, wenn die Christen wüssten, was Sie für ein Buch in den Händen halten. Wir würden die Welt nicht wiedererkennen. Aber die meisten von Ihnen denken ja, es ist nur ein Buch. Fand ich ziemlich bemerkenswert. Ja. Wie bitte? Ja, gerne. Also ich habe den verehrten Mahatma Gandhi, meines Wissens bekennender Hinduist, zitiert, der über das Buch der Christen gesagt hat, wenn sie wüssten, was sie da in den Händen halten, und ich komme darauf durch das Wort Dynamit, Kraft aus der Höhe, ist das griechische Wort Dynamis. Wenn sie das wüssten, die Welt würde total anders aussehen. Nun muss ich einschränkend sagen, ich glaube schon, dass diese Welt durch die Christen anders geworden ist. Und dass das auch wichtig ist, gerade angesichts von manchen Untergangsszenarien, sich immer wieder zu vergegenwärtigen. Wo soll ich anfangen? Soll ich bei der steigenden Lebenserwartung anfangen? Soll ich bei der Ernährung anfangen? Oder bei der Bekämpfung der Krankheiten? Oder dabei, dass wir keine Sklaverei, jedenfalls nicht in diesem weltumspannenden Umfang hatten, wie wir das schon mal hatten. Übrigens ein Christ, der sich in Großbritannien dafür eingesetzt hat, dass die Sklaverei abgeschafft wird. Mit einem harten Kampf. Amazing Grace. Kann man empfehlen. Also, es hat sich schon einiges verändert. Aber, um nochmal auf Gandhi zurückzukommen, hat er gesagt, wenn die Christen wüssten, was sie da in der Hand haben, aber die meisten glauben ja nur, es ist ein Buch. Sie entdecken nicht das Dynamit da drin. Ja, anderer Ausdruck dafür, Christus in uns. Und es ist ein Aspekt, der vielleicht uns mit noch viel mehr Vitalität erfüllen kann, wenn wir uns vielleicht vorstellen, Christus in uns. Christus, seine Augen hinter meinen Augen, seine Ohren hinter meinen Ohren, sein Gefühl hinter meinem Gefühl, sein Geruch, Geschmack hinter meinem. Christus in uns. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Jetzt, angilt, vollständig im Königreich. Also, ich gratuliere uns allen, wir haben Heiligen Geist. Und der ist nun aber unsichtbar. Und das ist ja der Grund, weswegen manche zweifeln. Habe ich nicht den? Ist halt unsichtbar, wie der Wind. Bin ich wiedergeboren? Bin ich versiegelt? Ewiges Leben. Ja, die Lösung kann eigentlich nur sein, den Heiligen Geist an den Wirkungen wahrzunehmen, wie eben den Wind. Und es könnte uns so vorkommen, als ob Jesus, vom Heiligen Geist geleitet, lange darauf vorbereitet, dass seine Schüler Heiligen Geist sinnlich wahrnehmbar empfangen. In dem schon erwähnten Gespräch mit Nikodemus, was aus dem Fleisch geboren ist, das ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren ist, das ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind, der Geist, selbe Wort, im Griechischen bläst, man kann auch sagen haucht, weht, auch atmen kann für dieses Wort übersetzt werden, wo er will. Und du hörst sein Sausen, sein Geräusch. Im Griechischen das Wort Phon. Wohl. Aber du, solange du vom Geist nichts weißt, weißt nicht, woher er kommt und wohin er fährt. Jesus in Lukas 11, 13, eine Stelle im Übrigen, die mich schon mal erschüttert hat: Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, ich ehrlich gesagt wusste das nicht immer, welche Gaben für meine Kinder oder unsere Kinder gut sind, habe ich dann gedacht, wie böse bin ich eigentlich? Okay, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist geben, denen, die ihn bitten? Diese Stelle hatten wir schon, glaube ich. Ach nein, hatten wir nicht. Das ist ja hier nach der Auferstehung, wo also Pfingsten immer näher rückt. Die Vorbereitung darauf intensiver wird. Wir haben über Johannes 14 heute Morgen gehört. Da sprach Jesus abermals zu ihnen: Friede sei mit euch. Wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Und als er das gesagt hatte, blies, hauchte, was auch immer, er sie an und spricht zu ihnen: Nehmt hin den Heiligen Geist. Und welcher Dynamit! Welchen ihr die Sünden erlasst, den sind sie erlassen. Welchen ihr sie behaltet, den sind sie behalten. Finde ich auch bemerkenswert, dass das in diesem Zusammenhang steht. Eine der größten, weiß nicht, ob die größte, aber eine große Bremse im Leben von Christen kann sein, dass sie die Sündenvergebung nicht wirklich glauben. Und beschwert durch die Tage gehen. Im Übrigen, dieses Wort, was hier im Griechischen steht, Emphysaro, finden wir in der Septuaginta, also der griechischen Fassung des Alten Testaments, auch in 1. Mose 2, 7, wo Gott den Menschen den Geist einbläst, den Lebensodem. Und hier haben wir sozusagen die zweite Stufe, der Heilige Geist dazu gehört. Was den Wind angeht, auch ein Signal am ursprünglichen Pfingstfest. Und es geschah plötzlich ein Brausen, griechisch steht da Echo, Geräusch vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, andere übersetzen von einem rauen Atmen. Wenn ich Jesus da sehe mit seinen Jüngern, er hauchte sie an. Signal. Und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihn zu reden eingab. Also, weil das mit dem Atmen irgendwie und dem Odem und dem Geist so irgendwie interessant ist, habe ich mir erlaubt, mal gucken, ob das hier funktioniert. Ich war nicht in dem Tempel, den gibt es ja nicht mehr, aber habe ein bisschen Wind zusammen mit meiner Frau aus Galiläa mitgebracht. Kleine Spielerei, kostet nichts extra, alles im Preis inbegriffen. Also das Atmen, Brausen, das Geräusch vom Himmel. Moment mal, jetzt bin ich ja hier rückwärts. Die Zeit ist erfüllt. Als es in Apostelgeschichte 2, als der Pfingsttag gekommen war, als er voll da war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und da kam dieses Brausen, also das Haus. Manche denken ja, das war da in diesem kleinen Stübchen. Glaube ich nicht ganz, weil inzwischen die Szenerie gewechselt hat von dem Oberstübchen, wo sich die Jünger aufhielten, auch nach der Himmelfahrt. Anschließend gab es eine größere Versammlung, da waren 120 Leute etwa. Und das kann wohl nicht im Oberstübchen gewesen sein. Und hier bei Pfingsten, wo dann die vielen Leute vorbeikommen und fragen, was ist hier los? Wieso sprechen hier einfache Fischer aus Galiläa plötzlich in unserer Sprache von Kreta und sonst woher? Das dürfte wohl in einer größeren Öffentlichkeit stattgefunden haben. Und irgendwann einmal bin ich einem interessanten Bild dazu begegnet, dass die Gewaltigkeit dieses Startpunktes der Gemeinde erstmal einer kleinen Gruppe, einer konzentrierten Gruppe, erfüllt mit Heiligem Geist losgeht. Das war nicht ganz im Verborgenen. Das war in der Öffentlichkeit. Und höchstwahrscheinlich auf dem Tempelberg. In welchem Gebäude, weiß ich nicht genau. Aber immerhin, die Halle Salomos wird verschiedentlich erwähnt. Einmal in Johannes 10, 23. Es ist in der Halle Salomos, wo die Frage gestellt wird, bist du der Christus? Apostelgeschichte 3, 11, alles Volk lief in die Halle Salomos, wo sich der geheilte Gelähmte mit Petrus und Johannes aufhielt. Apostelgeschichte 5, 12 heißt es, hier war die Gemeinde einmütig beieinander. Und insofern finde ich diesen Platz irgendwie besonders. Den gibt es ja auch im Modell. Die Halle Salomos liegt an der Lag, ist ja alles schon längst Schutt und Asche, an der Ostseite des Tempelberges. Und ihre Besonderheit, wenn man hier diese Umzäunung sieht, die die Heiden, die Völker von den Juden damals im Tempelbezirk trennte, dann liegt die Halle Salomos hier hinten und war das einzige Gebäude, das von Juden und Heiden zugänglich war. Vielleicht ein kleiner Hinweis, dass dieses Ereignis, der Heilige Geist, die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sich nicht auf Israel beschränkt. Hier haben wir nochmal so eine Ansicht vom Kidron-Tal her, da hinter der Halle Salomos, also da, wo heute nur eine Mauer steht, fällt das Gelände steil ab und hat sich seit Salomos Zeiten nicht verändert. Und irgendwie war das noch viel breiter als hier an der Westmauer. So sieht es da heute aus. Und man hat von da durch die Zinnen einen Blick über das Kidron-Tal auf den Ölberg, wo er wohl zurückkommen wird. Ja, das war Pfingsten vor ungefähr 2000 Jahren. Und jetzt sind wir irgendwie dran, den unsichtbaren Geist sichtbar zu machen. Dazu gibt es eine interessante Stelle in 1. Korinther 12, Vers 7. Da heißt es, durch einen jeden, natürlich ist gemeint jeder Gläubige, offenbart sich der Geist zum Nutzen aller, Luther-Übersetzung. Das Wort, was hier im Griechischen benutzt wird, ist das Wort Phanerosis und bedeutet eben nichts anderes als dieses Sichtbarmachen. Einem jeden wird gegeben das Sichtbarmachen des Geistes. Also hier steht nicht Offenbarung, nicht Apokalypse, nicht Charismata, nicht Ämter, sondern Sichtbarmachen zum Nutzen. Da kann man diese Vorsilbe, Syn, kann man noch etwas ausdeuten, wenn man will, zu einem Gesamtnutzen, dass die verschiedenen Arten und Wege, den Geist sichtbar zu machen, zu einem Gesamtnutzen zusammenfließen, sei es der Gemeinde, sei es einzelner Gläubiger. Und dann werden in den folgenden Versen 9 Wege aufgezählt, die üblichen Übersetzungen haben hier immer vermitteln den Eindruck, dem einen Gläubigen wird dies gegeben, dem anderen Gläubigen das. Das kann man eben auch anders sehen, wenn man von diesem Wort Nutzen ausgeht, was eigentlich normal wäre für Relativsätze, die sich da anschließen, dann wird zu einem Nutzen gegeben, Wort der Weisheit. Zu einem weiteren Nutzen, Wort der Erkenntnis. Zu einem weiteren Nutzen, ein Glauben. Und zwar geht es hier offenbar um ein ganz spezifisches Glauben, nämlich dass ich das, was ich in einem Wort der Erkenntnis oder Wort der Weisheit empfange, zum Beispiel wenn das Wort der Weisheit mir eine Handlung nahelegt, dass ich dann auch glaube, dass ich ausführen kann. Und dass das Ergebnis eintritt, was mir da versprochen wird. Gaben gesund zu machen. Kraft Wunder zu tun, Weissagung oder prophetisch reden, Unterscheiden der Geister, mancherlei Zungenrede, Auslegung von Zungen. Ich habe die so ein bisschen vermischt, weil meistens diese Dinge zusammenfließen. Es ist nicht nur ein Wort der Weisheit oder Wort der Erkenntnis da, sondern es ist mit Glauben verbunden, damit was passiert oder gar mit einem Wunder. Oder es gibt eine Gabe der Heilung. Und da gibt es nun, die Bibel ist ja ein geistliches Buch, viele, viele, viele Beispiele. Ich habe sie nicht gezählt. Aber ich möchte ein paar anklingen lassen. Gibt's auch manchmal gibt es so ganz kleine Beispiele aus meinem Leben. Zum Beispiel, dass ich wusste, jetzt muss ich mich bewerben. Da ging es um so eine bestimmte Schwelle in unserer Organisation. Kommt man da drüber oder kommt man da nicht drüber? Jetzt musst du hingehen. Und als ich rauskam aus dem Bewerbungsgespräch, wusste ich, halt die Klappe. Dann kam ich nämlich zu meinem Vorgesetzten. Und ich wusste genau, der will nicht, dass ich von dieser Stelle weggehe, weil da war so viel im Umbruch in der Organisation und er wollte das festhalten, was er hatte. Und dann glaubte er aber, ich sei gerufen worden in dieses Bewerbungsgespräch. Und in dem Glauben habe ich ihn gelassen. Und das war, glaube ich, gut so. Ja. Also, Beispiele aus der Bibel. Ich finde besonders hübsch, aber das war ein Hinweis von Aha, die Entrübung des Elia. Das ist auch vielleicht für uns, die wir hier ja so mancherlei erlebt haben und uns freuen, dass wir hier zu 50, 60 Leuten zusammensitzen, weil wir ein Thema haben, was die anderen irgendwie komisch finden. Ich rede jetzt über Trinität oder Nicht-Trinität, ja. Da könnte man manchmal ja denken, ach Mann, was muss ich mich da immer mit diesem Zeug beschäftigen und dann ist das so schwierig, warum begreifen die das nicht? Und da finde ich diese Geschichte vom Elia ganz toll. Der hat auch eine große Aktion gemacht und dann ist er weggelaufen und dann hat er gedacht, rutscht mir doch alle den Buckel runter. Und dann kam irgendwie ein stilles, sanftes Sausen, schon wieder so ein Ding. Und er dachte, ich bin allein übrig geblieben, weil wir sind ja hier schon mal zu 60. Und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Aber das haben wir zum Glück auch nicht. Aber der Herr sprach zu ihm, geh wieder deines Weges. Und ich will übrig lassen 7.000 in Israel. Er dachte, ich bin allein. 7.000, die sich nicht gebeugt haben vor Baal. Und jeden Mund, der ihn nicht geküsst hat. Das war mit Sicherheit ein sehr ermutigendes Wort. Geister unterscheiden und Worte Weisheit. Vielleicht kann man David und Saul, also insbesondere halt hier eben David, ranziehen. So oft nun der böse Geist von Gott über Saul kam. Schwierige Geschichte, wieso von Gott, nahm David die Harfe und spielte darauf mit seiner Hand. So wurde es auch leichter und es ward besser mit ihm und der böse Geist wich von ihm. Der David weiß, wann er was zu tun hat. Und er weiß auch, wann er ausweichen muss. Offenbar war es ihm nicht gegeben, diesen bösen Geist endgültig zu vertreiben. Und Saul versuchte ihn aufzuspießen. Da muss man sehen, dass man seinen Körper aus der Schusslinie bringt. Das kann passieren. Ah, ein so schreckliches Beispiel da von Petrus, Hananias und Sapphira, die da tot umfallen und so weiter, weil sie ein bisschen mehr scheinen wollten, als sie wirklich waren. Sie hätten ja gar nichts machen müssen, sagt Petrus, ihr müsstet ja nicht euren Acker verkaufen. Und als er ihn verkauft hat, ob er da nun einen Teil gibt oder gar nichts, alles eure Sache. Aber hier mir zu erzählen, ihr gebt alles hin und habt einen Teil zurückbehalten, so kommt der Wurm in die Gemeinde. Das können wir hier nicht dulden. Ja. Dass sie dann tot umgefallen sind, hat er vielleicht nicht beabsichtigt, aber können wir jetzt auch nicht mehr ändern. Tja. Und manchmal macht der Geist auch sich von sich aus bemerkbar. Also haben wir nicht gefragt, sollen wir dies, sollen wir das, sollen wir jenes, sondern da sagt er was. Und die Bekehrung von Paulus ist so ein ganz drastisches Ereignis, das will ich jetzt vielleicht gar nicht im Einzelnen vorlesen, das kennen wir ja alle. Und dann im Anschluss daran dieser Auftrag an Hananias. Ja, also was bei dem ja sehr interessant war, der war ja irgendwie auf Empfang. Da erschien der Herr und sprach Hananias. Und der wundert sich gar nicht, der sagt, ja, hier bin ich. Aber dann kommt er mit einem komischen Auftrag. Steh auf und geh in die Straße, die die Gerade heißt, und frage in dem Haus des Judas nach einem Mann mit Namen Saulus von Tarsus. Denn siehe, er betet und hat in einer Erscheinung einen Mann gesehen mit Namen Hananias, der zu ihm hereinkam und ihm die Hände auflegte, dass er wieder sehend werde. Das ist eine ganz wunderbare Interaktion. Ich bin überzeugt, dass viele von uns hier ähnliche, wo Leute von woanders her bewegt werden und die trifft man damit einmal und hat die gar nicht erwartet und so weiter und so weiter. Und so ist es auch hier. Aber Hananias hat einen ernsthaften Einwand. Oje, oje, ich habe von vielen gehört über diesen Mann, wie viel Böses der und so weiter. Doch der Herr sprach zu ihm, geh hin. Geh nur hin, denn dieser ist mein auserwähltes Werkzeug. Auch bei der Übersetzung Werkzeug zucke ich immer ein bisschen zusammen. Das kann man gut verstehen, aber man kann es auch in dem Sinne von getrieben und gesteuert und oje, jetzt übernimmt da irgendwer meine Finger und ich mache was und weiß nichts und mit einmal ist da was. Man kann es auch mit Gefäß übersetzen, dann sieht die Sache schon wieder ein bisschen anders aus. Also Aussage dabei, letztlich macht Gott nichts ohne unsere Zustimmung. Das ist auch wichtig. Paulus wird nach Europa geführt, das ist ein tolles Beispiel. Da wurde denen vom Heiligen Geist verwehrt, das Wort zu predigen in der Provinz Asia. Ist auch interessant, nicht, dass man mal seinen Schnabel halten soll und nicht überall die Perlen vor die Säue verstreut, dachte Jesus. Als sie aber bis nach Mysien gekommen waren, versuchten sie nach Bithynien zu reisen. Doch der Geist Jesu ließ es ihnen nicht zu. Sie sagten, nicht gut. Und kamen hinab nach Troas. Und Paulus sah eine Erscheinung bei Nacht. Ein Mann aus Makedonien stand da und bat ihn, komm herüber nach Makedonien und hilf uns. Als er aber die Erscheinung gesehen hatte, da suchten wir sogleich nach Makedonien zu reisen. Gewiss, dass uns Gott dahin berufen hatte, ihnen das Evangelium zu predigen. Das war der Anfang des Evangeliums in Europa, wo wir uns heute befinden. Im kleinen Ort Balingen, aber gehört zu Europa, wenn ich richtig informiert bin. Ja, vielleicht noch eine Bemerkung zu Bildern und Worten. Es war eine meiner ersten und vielleicht eindrücklichsten Erfahrungen auf diesem Gebiet. Umstände halber, weil ich mich durch eine Torheit verletzt hatte und mir hier den Muskel aufgeschnitten hatte, lag ich an einem Nachmittag im Bett. Und das war während eines Evangelisationsjahres, das wir gemacht haben. Und als ich da so lag, mit einmal sehe ich ein Bild vor mir, ein Medaillon mit dem Kopf eines Schäferhundes. Und irgendwie kam mir das so vor, als wäre das was Geistliches. Ich sagte, Gott, was soll ich hier mit dem Schäferhund? Und ich hatte keine Antwort. Was soll ich hier mit dem Schäferhund? In unserer Wohnung, das war in Heidelberg, aber am anderen Morgen, um 6 Uhr morgens, klingelt es an der Tür und unser Bruder, schlaftrunken im Schlafanzug, torkelt zu dem Drücker von der Tür und im letzten Moment kann ich ihn an Schlawittchen ziehen und zurückhalten. Und wir hatten die Möglichkeit, durch ein Zimmer runter zu gucken, wer vor der Tür steht. Und da sahen wir, dass da ein bekannter Stadtstreicher stand, dem wir schon mehrfach begegnet waren. Der war im Grunde nicht viel annehmen wollte. Und ich bin sicher, dass wir in x Schwierigkeiten gekommen wären, wenn der ins Haus gekommen wäre. So, wir wohnten da ja nicht allein, da war ja ein Mietshaus und so weiter und so weiter. Und da habe ich gedacht, aha, jetzt weiß ich, dass ich hier ein bisschen Wächterfunktion übernehmen soll. Ja. Irgendwie müssen aber die Bilder oder Gerüche, Geschmäcker oder was wir da sonst empfangen, in Worte, so funktioniert irgendwie das Gehirn, übersetzt werden, bevor sie dann zu Erkenntnissen und zu Handlungen führen. Ja, also will damit sagen, Bilder können unsere Aufmerksamkeit tatsächlich, also im Traum passiert es ja auch des Öfteren, fesseln. Gerade wenn da Themen angesprochen werden, die in unserem Leben interessant waren, aber der Inhalt, der mag dann gar nichts damit zu tun haben. Wir sind aber aufmerksam und können dann Gott fragen, was willst du uns damit sagen? Ja, andere Beispiele. Ich muss aber auch sehen, dass ich hier zum Ende komme. Wo es mit einem Wunder verbunden ist oder einer Machttat. Paulus beim Zauberer Elimas, den er da mal ein bisschen auf die Sprünge hilft. Du sollst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen, wieder alles vorüber. Aber die anderen wussten, was die Stunde geschlagen hatte und dass man hier nicht mit den Leuten Gottes Schlitten fahren kann. Samuel salbt Saul zum König, anderes Beispiel Gideon, dann der alte Simeon, der Jesus erkennt, auch Petrus erkennt den Jesus, den Messias. Fleisch und Blut haben die das nicht offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Das ist vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass der Heilige Geist in uns, naja, vielleicht ist es ein bisschen flapsig gesagt, so eine Art Relaisstation für unseren Vater im Himmel ist. Unser Kommunikationsorgan, unser ganz spezifisches Kommunikationsorgan mit dem Vater im Himmel, über das er mit uns Verbindung aufnimmt und wir mit ihm. Ja, das haben wir heute Morgen schon gehört. Christus in uns, der Geist Gottes, der Geist Christi in uns, der Geist Gottes in Christus in uns. Und Gott ist immer noch ein bisschen größer als unsere Systematik, das sei auch gesagt. Also alle Facetten werden wir hier nicht einklassifizieren können. Aber vielleicht ein paar Worte, dass Dynamit ja auch gefährlich ist. Das soll mitnichten heißen, dass wir es nicht benutzen. Aber der Sprengmeister sollte Umsicht walten lassen. Wir haben das mit den prophetischen Worten schon gehört, den Zusammenhang aus 1. Thessalonicher 5. Prüfen, prüfen, prüfen. Insbesondere, wenn einem andere Leute etwas dazu sagen, was man selber machen soll. Meistens spricht Gott erst mit uns selbst. Bevor mir einer sagt, geh nach Uganda, mach eine Missionsschule auf, wird mir Gott das erzählen, denke ich. Wenn ich auch nicht höre, dann setze vielleicht auch eine andere in Bewegung. Außerdem die prophetischen Worte zu einem großen Teil in der Gemeindeversammlung dienen ja gar nicht der Wegweisung in dem Sinne, sondern der Erbauung. Wer prophetisch redet, redet zu Menschen, zur Erbauung und zur Ermahnung und zur Tröstung. Und urteilen, beurteilen, beurteilen. Dass eine Warnung gibt Paulus, der von sich sagt, dass er, wie er nun mal ist, mehr redet als ihr alle da in Zungen, ja? Und sagt, ich will, dass ihr alle in Zungen redet, aber er weiß auch, dass nicht alle machen, ist auch kein Problem. Wenn ich mit Menschen und mit Engelzungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle. Also, ich habe es ja schon mal gesagt, das ist irgendwie ja mein größeres Thema. Ich habe selbst da viel in Zungen geredet und doch wichtige Bedürfnisse der Kinder einfach nicht gesehen. Einfach nicht gesehen. Und dabei hat es sicherlich viele Hinweise gegeben, da mal hinzugucken. Interessanterweise gibt es diesen Missbrauch auch beim Glauben. Also jedenfalls sagt Paulus das. Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte, immerhin, so hat Jesus mal gesprochen, und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Und da gibt es so ein paar Prüfkriterien nach Galater 5, 22. Denn was soll bei alledem rauskommen? Die Frucht des Geistes, die da rauskommen soll, ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit oder Disziplin. Gegen all dies steht kein Gesetz. Und Jesus hat ja davon gesprochen, dass an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Und da kommt dann noch so eine Stelle, die mir irgendwie nicht besonders gut gefällt, muss ich ehrlich sagen. Es werden viele zu mir sagen an jenem Tage, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen all diese tollen Dinge gemacht? Dann werde ich ihnen bekennen, ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, die ihr das Gesetz übertretet. Ich hoffe immer, das ist nicht sein letztes Wort in dieser Unterhaltung. Jetzt muss ich mich ein bisschen beeilen. Aktiv empfangen, also das habe ich ja schon angedeutet. Alle haben wir Heiligen Geist. Die Frage, die wir uns immer wieder stellen können, nutzen wir ihn auch? Oder nutzen wir ihn genügend? Können wir noch mehr daraus machen? Können wir noch ein bisschen Sprengkraft mehr entfalten mit dem Dynamit, das er uns gegeben hat? Also nicht nur das passive Empfangen, sondern etwas damit machen. In dem griechischen Wort lambano, in der Regel übersetzt mit Empfangen, nach Mengengütling, eine wesentliche Bedeutung, ergreifen, also es in die Hand nehmen. Man macht das immer hier, also ein Kinderspielzeug, die Hand von dem Kind greift danach, die macht was damit, die nimmt nicht nur, die guckt nicht nur das Geschenk an, schön, dass das steht, sondern macht was damit. Und darum geht es auch bei unserem aktiven Empfangen. Und wie mir scheint, im ursprünglichen Pfingstfest war das ein und dasselbe. Die bekamen den Heiligen Geist, sie wurden erfüllt mit einem Geist und sie redeten in Zungen. Später gab es auch, also beim Hauptmann Cornelius, um das noch einzuflechten, als der Petrus da seine Predigt gehalten hat, da waren die Juden inklusive Petrus komplett überrascht, dass auch die Heiden Heiligen Geist kriegen. Das ist auch etwas seltsam, nicht für so ein auserwähltes Volk, sondern mit einmal die Heiden auch noch. Aber es war so. Es war so. Ja, das hatte Jesus verheißen. Also ergreifen, habe ich schon gesagt. Petrus wiederholt das in seiner großen Pfingstpredigt. So werdet ihr empfangen, eben dieses Lambano hier in der entsprechenden grammatischen Form ergreifen. Du weißt auch, ich war mal in so einem Kurs, wo es auch um dieses Thema ging, und dann hatte ich mitgekriegt, oh, in der letzten Stunde ist wohl angedacht, dass wir in Zungen reden, sag ich mal vorsichtig. Ach je, habe ich gedacht, was für eine peinliche Geschichte. Und da habe ich mal die Hausaufgabe gemacht und zu Gott gesagt, also wenn das so ist, was hier steht, wenn ich schon einen Heiligen Geist habe und so weiter und so weiter und so weiter, dann bitteschön nicht da erst in der letzten Stunde, sondern hier und jetzt. Und ich lobe und preise ihn, dass es dann auch war. Es war für meinen Glauben wichtig. So, ja. Auch hier ist so ein Fall, Paulus in Ephesus, wo eben die Leute erst gläubig wurden. Also es geschah, als Apollos in Korinth war, dass Paulus nach Ephesus kam und einige Jünger fand. Zu denen sprach er, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Lambano im Griechischen, als sie gläubig wurde. Und sie sprachen zu ihm, wir haben noch nie gehört, dass es einen Heiligen Geist gibt. Und er fragte sie, worauf seid ihr denn getauft? Sie antworteten, auf die Taufe des Johannes. Paulus aber sprach, Johannes hat getauft mit der Taufe der Buße und dem Volk gesagt, sie sollten an den glauben, der nach ihm kommen werde, nämlich an Jesus. Als sie das hörten, ließen sie sich taufen auf den Namen des Herrn Jesus. Und als Paulus ihnen die Hände auflegte, kam der Heilige Geist auf sie und sie redeten in Zungen und weissagten. Also, das ist letztlich immer wieder die Frage an uns. Was machen wir mit der Gabe des Heiligen Geistes? Verkapseln wir ihn oder vergraben ihn in einem Loch der Erde, vielleicht weil das so gefährlich ist und Dynamit sein könnte oder weil wir glauben, wir würden da irgendwie fremdgesteuert, was alles gar nicht stimmt. Dämpfen wir ihn, löschen, versuchen wir ihn auszulöschen, also die Existenz kann man nicht wegmachen, aber die Wirkung. Oder erlauben wir dem Heiligen Geist, sich in uns auszubreiten? Fragen wir nach Worten der Weisheit und der Erkenntnis? Hören wir auf die Stimme Gottes und folgen wir ihm? Und dann gibt es noch so sozusagen eine Steigerung, wenn man so will. Wollen wir gar voll des Heiligen Geistes werden? Da kann man sich auch mal fragen, wie das geht. Und interessanterweise ziemlich einfach oder nicht einfach. Durch einmütiges Gebet zum Beispiel in Apostelgeschichte 4,31. Und als sie einmütig zu Gott und als sie gebetet hatten, erbebte die Stätte, wo sie versammelt waren. Und sie wurden alle vom Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimut. Wir wissen zu wem und so weiter. Epheser 5, 18, 20 vielleicht noch. Und sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen fällt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Ja, wie denn? Vers 19. Stephans Gitarre ermuntert einen anderen mit Psalmen und Lobgesang, geistlichen Liedern, singt und spielt dem Herrn in eurem Herzen und sagt, dank Gott dem Vater alle Zeit für alles. Im Namen unseres Herrn, Jesus Christus. Ich habe hier noch drunter geschrieben, ich weiß nicht, warum mir das da eingefallen ist, mir ist gegeben alle Gewalt. Dieser Satz geht mir in letzter Zeit öfter nach. Er geht ja weiter, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden und darum geht hin und lehret alle Völker. Ich glaube, es hat was mit dem Dynamit zu tun. Ja, dass Paulus hier ein Fan vom Zungenreden war, habe ich schon gesagt. Dann noch ein paar wenige Worte zur Sünde gegen den Heiligen Geist. Das ist offenbar mehr als Betrüben und Dämpfen oder was anderes. Und vielleicht hilft uns der Kontext. Da wurde ein Besessener zu Jesus gebracht, der war blind und stumm, und er heilte ihn, sodass der Stumme redete und sah. Und alles Volk entsetzte sich und sprach, ist dieser etwa Davids Sohn? Das, soviel ich weiß, war Inhalt der rabbinischen Literatur, dass der Messias sich auf diese und ein paar andere Weisen ausweisen würde. Das war in ihren eigenen Vorstellungen ein Ausweis. Aber sie akzeptierten den nicht. Aber als die Pharisäer das hörten, sprachen sie, dieser treibt die Dämonen nicht anders aus als durch Beelzebub, den Obersten der Dämonen. Sie unterstellten, dass das was Jesus in der Kraft des Heiligen Geistes vom Vater tat, dämonisch sei. Jesus antwortet mit drei Gegenfragen. Wie? Dämonen durch Beelzebub austreiben? Gibt es jetzt ein Durcheinander im Reich des Teufels? Eine Frage. Zweite Frage. Wie machen das denn eure Söhne? Machen die das etwa mit Hilfe von Beelzebub? Dritte Frage. Oder ich durch den Geist Gottes, sodass das Reich Gottes zu euch gekommen ist. Will heißen, Beelzebub gefesselt ist und es zulassen muss. Die bewusste und willentliche Gegenbehauptung der jüdischen Führung ist nicht vergibbar. Die Vernichtung des damaligen Israel kündigt sich an. Es gibt verschiedene Versuche, diesen Prozess noch einmal aufzuhalten. Ich glaube sogar noch nach Pfingsten. Aber das Verhängnis nimmt seinen Lauf. Die Sünde gegen den Heiligen Geist. Ich bin überzeugt, dass keiner in diesem Raum sie begehen kann. Und wer schon Heiligen Geist hat, sowieso nicht. Der hat ihn schon. Der ist schon versiegelt. Damit bin ich am Ende meines Vortrages. Die letzten Folien spare ich mir vielleicht. Wir haben ja über Rettungsgewissheit, Heilsgewissheit schon gesprochen. Ich glaube, dass es in diesem Zusammenhang eben zur Rettung noch was anderes gibt, das Glück, von dem Jesus zu Beginn der Bergpredigt spricht. Und je weniger Gemeinschaft wir mit dem Vater haben und je weniger wir sie pflegen über die uns anvertraute Relaisstation, Heiliger Geist, desto mehr vermissen wir doch etwas, um es mal ganz vorsichtig zu sagen, vermissen wir doch etwas vom Glück, in der Gemeinschaft mit dem Vater zu sein. Und das ist ja der Zusammenhang, den wir schon mehrfach angesprochen haben in Römer 8. Wie gesagt, das Reden in Zungen für mich persönlich ist es, es gibt doch mal Situationen, wo man manchmal sogar denkt, haben vielleicht doch diejenigen recht, die sagen, das gibt gar keinen Gott. Und wenn mich so eine Gedanken anspringen, oder was soll das alles, was rackert man sich hier für dies und jenes ab, kann man nicht besser sich auf die Vorhaut legen, wo sonst was machen. Wenn ich dann eine Viertelstunde oder was in Zungen rede, sieht irgendwie die Welt anders aus. Also, und falls das für jemand, ich weiß ja nicht, wer von euch in Zungen redet oder nicht, ich mache das üblicherweise jeden Tag eine halbe Stunde, habe ich schon gesagt, dass er auch kein Patentrezept für alles und jedes ist. Man kann auch mit dem Heiligen Geist vor die Wand laufen, wenn man nicht hört. Aber nochmal vielleicht zur Betonung, um, wenn es hier und da eine Hemmung geben sollte, bei dem Sprachgebet. Was steuere ich? Was steuert Gott? Ich fange an und höre auf. Ich entscheide, ob ich laut, leise, schnell, langsam rede. Ich entscheide auch, was ich nebenher denke. Ich brauche ja nicht darüber nachdenken. Denn ich bin ja nur dafür verantwortlich, dass ich rede. Was ich rede, ist nicht meine Sache. Das gibt der Geist. Das ist irgendwie Kommunikation zwischen dem Geist in mir und Gott. Und was da im Einzelnen beredet wird, weiß ich nicht. Es sei denn, es kommt da irgendwas wie eine Offenbarung oder ein Hinweis oder ein Impuls oder was dabei raus. Aber es ist wichtig zu wissen, meine Aufgabe ist nur zu reden. Was? Ich achte noch nicht mal drauf. Denn es ist immer so, dass ich es nicht verstehe. Nicht verstehen. Ich brauche es nicht verstehen und ich kann es nicht verstehen. Es gibt das besondere Phänomen, dass ein anderer es versteht, wird immer mal wieder bezeugt, scheint aber relativ selten zu sein. Ich fühle mich auch nicht als Werkzeug, das also nicht in dem Sinne, dass ich jetzt so eine Marionette bin, die da an irgendwelchen Fäden hängt, sondern als Gefäß. Ich entscheide, ob ich den Impuls, den ich eventuell bekomme von Gott, manchmal ist auch nichts da, oder meistens vielleicht, dann ist eben nichts da. Aber ich, wenn einer da ist, ich entscheide, ob ich dem folge oder nicht. Oder ob ich den erstmal in die Prüfung gehe und mit ein paar Leuten drüber rede. Insbesondere mit solchen, die eventuell betroffen sein könnten. Ja, so, dass deswegen die Betonung auf dieses Apostelgeschichte 2,4, sie fingen an. Sie sahen das Signal, es ist was geschehen, es ist was da und sie fingen an. Und irgendwann haben sie auch wieder aufgehört. Ja, genug.